Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Deep Dive Bayreuth, dem Podcast, in dem wir unter die Oberfläche der Forschung an der UBT blicken. Mein Name ist Jennifer Opel, ich leite das Campus-Magazin der Uni Bayreuth und bin stellvertretende Pressesprecherin. Genau deswegen habe ich oft Kontakt mit Forschenden und denke mir, Mensch, da würde ich eigentlich gerne mehr drüber erfahren. Genau für dieses Problem haben wir diesen Podcast geschaffen, denn in unserem Podcast Deep Dive Bayreuth können wir unter die Oberfläche schauen und viel tiefer in die einzelnen Forschungsprojekte eintauchen. Im Fokus soll dabei tatsächlich das stehen, um was es eigentlich geht, nämlich die Forschung. Deshalb werde ich euch auch nicht am Anfang vorstellen, wer hier mir gegenüber sitzt. Heute kann ich schon mal so viel verraten, meine erste Gesprächspartnerin ist eine Wissenschaftlerin und wir wollen ja erfahren, was sie tut. Deswegen könnt ihr vielleicht mal überlegen, wenn ihr hört, wo gehört diese Frau hin, welcher Lehrstuhl, welche Fakultät, vielleicht erkennt ihr auch schon die Stimme.
Um was geht's heute eigentlich?
In meiner Forschung geht es um einen Koffer, den ich sehr zufällig erhalten habe und in dem sich lauter unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema finden. Das sind unterschiedliche Zugänge zu einem demselben Thema und die möchte ich eben multiperspektivisch erforschen. Und wenn das noch nicht konkret genug war, dann sage ich, Afrika spielt dabei eine große Rolle.
Das hört sich auf jeden Fall schon sehr spannend an und zeigt natürlich auch gleich hier den Afrika-Schwerpunkt, den wir an der Universität Bayreuth haben, mit unserem Exzellenzcluster Africa Multiple. Vielleicht noch eine Nachfrage, bist du denn Mitglied von unserem Exzellenzcluster?
Ich bin derzeit nicht Mitglied, aber beantrage das gerade. Ich habe die letzten Jahre ein eigenes Forschungsprojekt geleitet, habe das eben nicht unter dem Dach des Clusters gemacht. Aber für mein neues Projekt wäre eine Research Area von dem Cluster genau passend als Dachorganisation. Und deswegen möchte ich mein neues Projekt gerne ins Cluster einbringen.
Und dieser Koffer, der ist das neue Projekt oder ist das schon ein abgeschlossenes Projekt?
Nein, das ist mein neues Projekt. Deswegen spreche ich jetzt auch noch sehr aus der anfänglichen Forschung und würde mich sehr freuen, da neue Hinweise, Verlinkungen, vielleicht ähnliche Forschungsinteressen und so weiter zu kennenzulernen und bin sehr offen für alles an Inspirationen, wie man denn diesen Koffer weiter erforscht.
Bevor wir jetzt weiter schauen, was in diesem Koffer eigentlich alles drin ist, würde ich dann jetzt den Leuten doch gerne mal erzählen, wer hier mir gegenüber sitzt. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
Mein Name ist Lena Kröker. Ich bin derzeit Vertretungsprofessorin auf dem Lehrstuhl für Sozialanthropologie in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät und bin eigentlich schon ganz lang an der Uni Bayreuth, nämlich seit 2008. Ich habe hier promoviert im ersten Jahrgang von BICSAS und habe dann 2012, als meine Promotion fertig war, an den Lehrstuhl gewechselt und war da wissenschaftliche Mitarbeiterin. Danach habe ich für ein Postdoc-Projekt in das BMBF-Projekt African Futures gewechselt. Das lief von 2013 bis 2019 und im Anschluss habe ich dann mein eigenes Projekt bei der DFG beantragt und das ist jetzt fertig. Das ging um Mittelschichten in Kenia.
Das hört sich ja alles schon spannend an, aber jetzt würde ich doch gern wissen, was ist in diesem Koffer drin und wo hast du den eigentlich her?
Dieser Koffer ist, sieht aus wie ein ganz normaler Aktenkoffer, ist aber außenrum ganz toll bemalt. Und wenn ich im Ivar Leberhaus nachfragen würde, würde ich wahrscheinlich hochgezogene Augenbrauen kriegen, weil außen drauf sind Tinga-Tinga-Paintings. Das ist so eine klassische Touristenkunst. Dieser Koffer ist allerdings schon aus den 80ern. Und gehörte einer früheren Entwicklungshelferin der dänischen Entwicklungsorganisation Danida. Und die ist vor 2 Jahren gestorben. Und dieser Koffer ist quasi wie mit dem Fallschirm auf meinen Schreibtisch geflogen mit der Ansage, dass da eben dieser Afrika-Kram ist. Vielleicht möchte ich da mal reinschauen.
Und da sind jetzt ganz viele gesammelte Werke drin oder Schriftstücke, was genau findet man da?
Ja, dieser Koffer der eigentlich so ein Erinnerungsstück ist, nehme ich an, und ein Souvenir, hat interessanterweise lauter Projektunterlagen. Es sind lauter Sachen, die eigentlich in ein Archiv gehören. Das sind Formulare und Handbücher, es sind handschriftliche Notizen, es sind auch viele Fotos, auch Partyfotos von diesen Expatriates, die dort in Tansania halt ja mehrere Jahre zusammen verbracht haben und offensichtlich auch viel gefeiert haben. Aber neben den persönlichen Erinnerungen sind es halt vor allem Projektunterlagen. Und die Frage, die sich mir daran stellt, ist, warum bewahrt jemand 40 Jahre lang Projektunterlagen auf, also wirklich eigentlich technische Dokumente, die so eine Art Bedeutungswandel damit gemacht haben? Die sind von ja, funktionalen Objekten zu Erinnerungsstücken und zu einem Nachlass geworden und jetzt eben Gegenstand eines Forschungsprojektes. Also es sind viele verschiedene Phasen, die dieses Material da durchlaufen hat. Und das Ganze fällt unter dem Rahmen von einem größeren Forschungsprojekt, das nennt sich Afterlives of Development Interventions.
Und dieses Projekt, das du gerade angesprochen hast, das ist dann ein größeres Projekt, wo du ein Teil davon bist, oder ist das alles dein Projekt?
Afterlives of Development Interventions ist ein ERC, also ein European Research Projekt. Das ist angesiedelt an der Universität Lissabon und wird geleitet von einem guten Freund und ganz tollen Kollegen von mir, Jonathan Geetz, der mich damals fragte, ob ich einen wissenschaftlichen Beirat von diesem Projekt möchte. Und das habe ich gerne gemacht und in dem Zusammenhang mein eigenes Projekt entwickelt, was eben genau unter diesen Rahmen fällt.
Und dieser Koffer, kommt der dann jetzt aus Lissabon oder aus Dänemark?
Dieser Koffer, der kommt im Endeffekt aus meiner Verwandtschaft. Und diese Frau, die früher Entwicklungshelferin war in Tansania, kenne ich persönlich gar nicht. Das ist sozusagen über verwandtschaftliche Wege dann an mich weitergeleitet worden. Und das Projekt, in dem sie gearbeitet hat, ist aber tatsächlich komplett parallel zu einem Projekt, was in dem ERC-Projekt bearbeitet wird. Innerhalb des ERC-Projektes haben wir eine kleine Probe- oder Methodenübung mit Studierenden gemacht und haben dafür ein Projekt im Wasserbau angeschaut, das von der finnischen Entwicklungshilfe finanziert wurde in den 80ern. Und dann landete eben sehr zufällig kurz drauf dieser Koffer, völlig unabhängig davon, auf meinem Schreibtisch. Und der beschreibt im Endeffekt genau dasselbe Projekt aus der dänischen Hand. Selbe Zeit, nicht weit entfernt von dem Ort, wo das finnische Projekt läuft. Und ich habe sozusagen ein privates Archiv und auch die organisatorischen Grundlagen, die genau auch dieses finnische Projekt unterstützen. Es sind viele sehr zufällige Dinge, die hier zusammenfallen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, über den wir diskutieren können. Wie organisiert, standardisiert, strukturiert findet eigentlich Forschung statt? Weil hier sind ganz, ganz viele Zufälle, die im Endeffekt unglaublich zu dem Projektverlauf, zu dem Forschungsprozess und zu dem Erkenntnisprozess beitragen, ohne dass das so planbar gewesen wäre.
Das ist ganz spannend zu sehen, dass es auch in der Wissenschaft Momente gibt, wo man sich einfach auf den Zufall verlassen muss, damit es auch weitergeht. Weil wenn du diesen Koffer jetzt nicht über Verwandtschaftsverhältnisse bekommen hättest, hättest du ja dieses Projekt in dem Sinn gar nicht machen können.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, dem Zufall überlassen, sondern dem Zufall eine Chance geben. Und häufig genug, wenn Projekte schon so sehr vorstrukturiert sind und ich genau weiß, in der Woche mache ich dies und in der Woche mache ich das und da gehe ich in dieses Archiv und da habe ich Interviews mit ABCD, dann bin ich schon irgendwie sehr fixiert auf diesen Forschungsprozess, den ich vorweg geplant habe. Und in der Sozialanthropologie haben wir aber immerhin die Chance, sozusagen das Feld regieren zu lassen. Also das ist so ein geflügeltes Wort, das Feld regiert. Im Endeffekt heißt das, dass ich mich auch mit dem Schwung, den ich im Feld irgendwo bekomme, durch ein Interview zum Beispiel so ein bisschen vorwärts schwingen lassen muss. Und die Geschwindigkeit vielleicht auch mitgehen und nicht ausbremsen und flexibel sein. Das ist in anderen Disziplinen natürlich so überhaupt nicht möglich. Und ich verstehe auch, da hängt für auch viele, viele, viele Disziplinen hängt da dann natürlich auch ein finanzieller Prozess dran, den man gar nicht so leicht lenken kann und plötzlich in eine andere Richtung umwerfen. Aber in der Anthropologie können wir das tatsächlich machen und diese Zufälle oder Chancen, wie auch man es interpretiert, aufgreifen und auch hinterher nochmal feststellen, Moment, meine eigentliche Forschungsfrage ist gar nicht der Kern der Sache. Hier ist was, das ist wirklich gerade ganz aktuell, ganz prominent, das ist gerade ein Thema, was total brennt und meine eigentliche Idee fällt dahinter zurück.
Jetzt komme ich mit einer vielleicht provokanten Frage ums Eck, aber...
Und was bringt das?
Also ganz generell ist diese Anwendungsorientierung nicht unbedingt unser allererstes Anliegen in der ethnografischen Forschung, sondern uns geht es als allererstes darum, wirklich tiefgründig zu dokumentieren und zu analysieren. Dafür braucht man natürlich viel Vertrauensverhältnis und Zeit, das aufzubauen. Es gibt andere Leute, die für die Anwendungsorientierung dann besser geeignet sind. Dieses Projekt konkret, würde ich sagen, ist hinterher total relevant, erstens für Entwicklungsorganisationen, weil auf der einen Seite ist es sowieso eine staatliche Aufgabe, also da fließen viele Steuergelder rein und die Diskussion, ob die sinnvoll angelegt sind oder nicht, gibt es auch schon immer. Aber ganz häufig werden ja Archive sozusagen als erstmal Geldfresser gesehen ohne weiteren Nutzen. Dieses Projekt, was ich hier habe, zeigt aber relativ deutlich, dass da Innovationen stattgefunden haben, die hinterher durch das fehlende Archiv einfach in Vergessenheit geraten sind und dann neu erfunden wurden.
Darf ich nochmal kurz einhaken? Das bedeutet dann, du hast jetzt schon Fehler gefunden quasi in der Dokumentation, die damals in den 80ern stattgefunden hat und versuchst es jetzt im Nachgang zu dokumentieren.
Genau. Also ich finde jetzt raus, dass dieses Projekt seiner Zeit ungefähr 10 Jahre voraus ist und auch die Entwicklungsorganisationen selbst in dem Moment noch gar nicht bereit waren, diesen sehr innovativen Ansatz, der irgendwo auch aus der Bevölkerung hervorging und da halt eine lokale Verankerung und Motivation hatte, in dem Moment aufzugreifen. Die Entwicklungsprojekte waren tatsächlich mehr top-down organisiert. Eine zweite Stelle, wo ich denke, dass das tatsächlich eine Rolle spielt, sind auch die Museen, weil seit 2024 ganz konkret auch die Aufforderung gibt, der Museen eben nicht sozusagen eine Konserve oller Dinge zu sein, die da einfach abgestellt werden, sondern ganz konkret ein Ort des Austausches und der Kommunikation. Und zwar jetzt bei ethnologischen Museen vor allem auch mit den Gemeinschaften, wo diese Objekte herkommen. Das heißt, diese Objekte, die in Europa irgendwo lagern, sollen zugänglich sein und sollen einen Anlass bieten, um über diese Objekte in Beziehung zu treten, zu interpretieren, zu schauen, was ist die Aktualität der Objekte. Am einfachsten erklärt an den Objekten, die aus kolonialer Provenienz kommen. Da gibt es im Moment eine Reihe Forschungsprojekte zu, weil damit auch diese Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird und auch geschaut wird, wie jetzt diese Beziehungen neu ausgehandelt werden. Ich habe hier mit sehr viel späteren Objekten zu tun, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe.
Das ist total interessant, weil natürlich ist dein Forschungsgebiet jetzt anders als viele anderen, die wir hier in der Uni Bayreuth haben, sodass die Leute sagen, ach, und dafür gibt man Geld aus? Weil ich meine, wenn ein Ingenieur einen neuen Motor entwickelt, dann ist es für die Gesellschaft viel leichter greifbar. Wieso würdest du begründen, ist es trotzdem wichtig, dass es eben Geld für so eine Forschung gibt?
Hier wird ganz viel mit Identität gearbeitet, auch mit dem Lernen aus vergangenen Fehlern, mit der Aufarbeitung von auch Best Practices und dem Aufgreifen von bestimmten Entwicklungen, sodass nicht das Rad ständig neu erfunden wird, sondern man auf die aufbauen kann. Gesellschaftlich, denke ich, muss man nochmal klar sagen, dass Archive nicht nur Kostenfaktoren sind, sondern ganz, ganz elementare Schätze, die einen Wert für die Zukunft haben und die auch Fehler aufarbeiten können. Also ganz konkret für das Projekt hoffe ich, dass es für die Entwicklungsorganisationen was bringt, auch für die Art der Planung. Dieses Projekt im Speziellen ist ein ganz tolles Beispiel, wo im Endeffekt bottom-up entwickelt wurde und nicht top-down. Und es fällt auch genau in den Paradigmenwechsel von einer Entwicklungsideologie.
Ach, und das ist spannend?
Für mich ist es total spannend, weil ich früher selber in einer Entwicklungsorganisation gearbeitet habe. Also ich habe quasi mein Studium finanziert als Mitarbeiterin bei der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist für mich tatsächlich ein Interessensgebiet. Das andere ist, dass ich jetzt sozusagen von der Außenperspektive auch über Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklung lehre. Das ist auch ein Teilgebiet der Ethnologie und wir haben auf der einen Seite Entwicklungsethnologie und aber auch Anthropologie der Entwicklung. Das ist sozusagen die kritische Außenperspektive, die unterrichten wir. Und da fällt das eben rein. Zum Dritten, also sozusagen die persönliche Motivation, die man ja sozusagen, glaube ich, immer bei Forschenden findet an ihren Themen, ist auch diese Familiengeschichte da so ein bisschen rauszulösen, weil diese Person, von der dieser Koffer stammt, eine ganz spannende Persönlichkeit ist und interessanterweise innerhalb meiner Familie ein komplett anderes Image hat, als das, was ich jetzt in Tansania über sie erfahren habe. Also, und nur um das noch ein bisschen breit zu treten.
Ohne zu viele persönliche Informationen rauszugeben.
Ja, ich glaube, die Person würde sich tatsächlich sehr freuen, wenn sie sozusagen diese Prominenz und Beweihräucherung in einem Forschungsprojekt erleben könnte. Aber also sozusagen dieses schlechte Image und als rebellische Feministin in einer auch sehr frühen Phase in Europa wahrgenommen zu werden, ist ziemlich angeeckt und war dann interessanterweise in Tansania ein sehr anerkanntes, zum Teil wohl aber auch sehr dominantes, aber auch eben aktivistisches Profil. Und die Unterlagen, die ich habe aus dem Koffer, passen einfach nicht zu der Erzählung, die ich aus einem persönlichen Umfeld bekomme. Und da sind ganz viele Ambivalenzen drin, weil ich mich frage, ist es der Kontext, der diese Evaluierung der Person so unterschiedlich macht? Oder ist es tatsächlich, dass die Person eine andere Identität, Charakter und so weiter an den Tag legt, wenn sie eben woanders ist? Also wie viel macht dieser Kontext aus?
Das kann ich mir vorstellen, dass man da natürlich noch so einen persönlichen Drive dann dazu mit hat. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind ja in der ersten Aufnahme, die wir jetzt jemals gemacht haben. Und obwohl ich noch viel mehr wissen wollen würde, müssen wir jetzt so langsam Richtung Ende gehen. Eine Frage, die ich aber trotzdem gerne noch stellen würde, weil du am Anfang gesagt hast, du erhoffst dir vielleicht auch so ein bisschen Perspektiven von anderen, von Menschen, die vielleicht bisher nicht so viel mit dem Afrika-Schwerpunkt auch gearbeitet haben. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Kooperation starten oder zusammenarbeiten, den du vielleicht ein Fachgebiet, wo du sagst, das ist an der Uni eigentlich, gibt's hier, aber ich kenne da keine Person. Vielleicht schaffen wir die Interdisziplinarität an unserem Campus noch weiter zu fördern.
Also das eine ist, ich würde sehr gerne mit Leuten aus dem Iwa-Lewa-Haus sprechen. Ich kenne sozusagen die alte Riege aus dem Iwa-Lewa-Haus. Ich kenne die neue Riege leider noch nicht. Aber ich glaube, da gäbe es sehr spannende Konversationen. Ich würde auch sehr gerne, da bin ich schon ein bisschen in Kontakt mit Leuten aus dem Forschungsdatenmanagement sprechen, weil auch Digitalisierung und Archivierung natürlich hier eine große Rolle spielt, beziehungsweise auch, dass es kein Archiv dazu gibt. Also was macht man denn, wenn so ein Archiv abgeschafft wird oder wenn es nur noch sozusagen private Sammlungen gibt? Erzählen die eigentlich eine offizielle Geschichte? Oder ist das dann nur noch persönliche Souvenire? Dann würde ich auch sehr gerne mal sprechen mit Leuten, die sich mit Wasserbau in vor allem im globalen Süden auskennen. Weil ich glaube, in diesem Projekt steckt tatsächlich auch ganz viel Ingenieurswissen, das ich so überhaupt gar nicht greifen kann. Das wäre spannend, da mal reinzuschauen. Und also die Historikerinnen und Historiker, die wir in Bayreuth haben, die kenne ich natürlich und mit denen arbeite ich ohnehin gerne zusammen. Also da brauche ich nur an die Tür klopfen.
Das ist doch auch schön, dass man weiß, die Türen sind nicht so weit auseinander. Dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Lena. Das war also unsere erste Folge von Deep Dive Bayreuth. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge für Gesprächspartner habt, schreibt gerne eine E-Mail an pressestelle@uni-bayreuth.de. Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Universität Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt, Jennifer Opel. Sounds, Audiohub und Hörspielbox.de. Technischer Support, Theo Renaud. Logo und mentale Unterstützung, Jürgen Rindt.